Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei Medusa. Einfach Medusa. Und heute wird's wieder richtig spannend, weil heute ist die liebe Sonja Bruckner zurück im Podcast bei mir als Gast. Hallo, liebe Sonja.
Hallo, freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Voll, wir freuen sich auch voll, weil vielleicht hast du ins letzte Podcast schon mal im Podcast. Das letzte Podcast-Interview reingehört, weil damals ist nämlich um die 5 Sprachen der Liebe gegangen. Und eine Folge, die wirklich sehr viele Menschen nämlich bewegt hat. Und heute wollen wir nochmal einen Schritt tiefer, würde ich sagen, gehen. Weil oft scheitern vielleicht Beziehungen nicht unbedingt an mangelnder Liebe, sondern vielleicht daran, dass unterschiedlich gelernt haben, Nähe zu erleben oder zu zeigen. Und deswegen geht's heute um Bindungsstile. Und die liebe Sonja, vielleicht nur mal kurz zum Willkommen heißen, falls du es noch nicht kennst. Sie ist psychosoziale Beraterin, Paar- und Sexualberaterin und meine liebe Kollegin und Freundin in der Psychotherapiewissenschaft. Vielleicht zum Anfang, liebe Sonja. Wenn es Menschen gibt, die vielleicht noch nie von sowas gehört haben oder so irgendwie, ja, okay, da klingelt was. Kannst du mal ganz kurz nur in 2 Minuten uns einmal abholen, so, was ist denn das überhaupt?
Was sind eigentlich Bindungsstile, gell? In Wahrheit geht es bei Bindungen um ein evolutionär verankertes oder verankerte Verhaltensweisen, die wir gelernt haben in unserer Kindheit. Mhm. Und die ganz viel mit einer Eigenregulation zu tun haben. Also die werden schlagend, wenn es um Stress geht, wann Ängste auftauchen und, wie du schon erwähnt hast, in Richtung einer Vermeidung oder einer Ängstlichkeit gehen können. Also ganz viel mit einer Bindungsangst oder mit einer Suche nach Nähe zu tun haben. Mhm. Und wie gesagt, das sind Dinge, die wir in der Kindheit gelernt haben, die wir aber mitnehmen ins Erwachsenenalter, in unsere erwachsenen Liebesbeziehungen auch. Und ja, so mal ganz auf die Grobe.
Das war schon sehr gut und vor mir ist jetzt noch was aufgefallen. Dieses Regulieren, du hast es ein bisschen nacherklärt, aber ich möchte, glaube ich, da nochmal einhacken, weil ich glaube, dass das für viele vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist, was es bedeutet. Ja. So, dieses Emotionsregulieren nämlich nicht nur, oder? Und das habe ich jetzt spannend gefunden, es sagt in Paarbeziehungen, aber es ist ja eigentlich auch generell in jeder zwischenmenschlichen Beziehung Lage.
Grundsätzlich in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, im Job oder in Freundschaften, in innerfamiliären Beziehungen, ja, auf jeden Fall. Und ganz groß schlagend wird es dann meistens in Paarbeziehungen. Und von daher kennen es wahrscheinlich auch die meisten Menschen diese Bindungsstile. Man verkürzt es meistens auf 4 Bindungsstile. Den sicheren Bindungsstil, den ängstlichen Bindungsstil, den vermeidenden und den desorganisierten. Also das ist nochmal so ganz kurz verkürzt auf 4 runtergebrochen, genau.
Und warum wird das vor allem im Paarsetting so tragend?
Vor allem wird vor allem im Paarsetting tragend, weil das kannst du dir so vorstellen, in einer Paarbeziehung ist ja diese permanente Ausverhandlung zwischen Nähe und Distanz. Und wenn Menschen da ein unterschiedliches Bedürfnis haben von Nähe und Distanz, kann das zu Konflikten führen. Kann man sich natürlich diesbezüglich in die Haare bekommen. Und genauso, wenn jetzt von außen was daherkommt, was vielleicht schwierig ist, was Stress verursacht, haben Menschen dann unterschiedliche Umgehensweisen damit. Die einen machen sich das eher mit sich selber aus und die anderen suchen die Nähe. Und wenn man da vielleicht konträr funktioniert, kommt es da zu Schwierigkeiten auf jeden Fall, ne?
Ja, und ich kann mir vorstellen, vor allem, wenn man es nämlich nicht weiß, oder? Das haben wir wieder bei diesem Bewusstsein. Weil wenn ich das jetzt nicht weiß oder der Partner, Partnerin nicht weiß, dann wird es vielleicht brauchen, obwohl es gar nicht ums Gegenüber vielleicht geht, kann ich mir vorstellen.
Genau so ist es, ja. Genau so ist es. Da gibt es manche Menschen, wenn sie in so eine Stresssituation reinkommen, kommen eher in so eine Hyperaktivierung rein. Also die werden recht aktiviert. Das ist so mehr der ängstliche Typ. Und die anderen gehen eher so in eine Deaktivierung rein. Das hat mehr was mit Rückzug zu tun. Und es schaut oft eben von außen nach einem Rückzug aus.
Fühlt sich vielleicht dann genau für den anderen gegenüber so an. Aber da kommen wir
genau.
Dann schwungsweise.
Und macht dann nur mehr Stress. Genau, so ist es.
Da kommen wir dann nachher sicher noch mal näher drauf an. Ich möchte jetzt nur vielleicht diese, du hast das Kindheit und die Bindung dazu angesprochen. Wann entsteht eigentlich so ein Bindungsstil?
So ein Bindungsstil entsteht tatsächlich in frühester Kindheit. Es hat was mit frühesten Kindheitserfahrungen zu tun und ist tatsächlich eine Überlebensstrategie. Weil es darum geht, dass wir uns auf unsere Bezugspersonen in der Kindheit verlassen können müssen. Und da wählen wir dann einen dieser Stile, der uns am besten durchkommen lässt, sozusagen, mit den Bedingungen, unter denen wir aufwachsen. So kann man sich das ein bisschen vorstellen.
Das heißt, du hast es jetzt vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Welche Rolle spielen da dann unsere Eltern bzw. Bindungspersonen oder Bezugspersonen eigentlich?
Ja, die spielen da auf jeden Fall eine große Rolle, weil du kannst dir so vorstellen, egal ob bei Kind oder dann bei Erwachsenen, das System funktioniert ja so. Es kommt zu einer Unsicherheit, es kommt zu einem Stress. Bei Kindern kommt es zum Beispiel zu einer Trennung von den Bezugspersonen. Das aktiviert das Bindungssystem. Das heißt, es kommt dann diese Suche nach Nähe zu Bezugspersonen. Und dann kommt es darauf an, okay, sind die erreichbar, sind sie nicht erreichbar, wie erreichbar sind sie, ja? Aber uns körperlich vielleicht da sind, aber wie erreichbar sind sie auch für unsere Bedürfnisse. Und optimalerweise kommt es dann wieder zu einer Beruhigung. Durch diese Nähe zu den Bindungspersonen, zu einer Beruhigung vom eigenen System. Und dann ist es wieder möglich, auch wieder nach außen gehen zu können. Das ist gerade für Kinder sehr wichtig, auch im Blick dann nach außen wagen zu können und wieder auf Entdeckungsreise zu gehen.
Und jetzt kommt mir aber so ein bisschen die Frage so, wann man vielleicht ein liebevolles Elternhaus erlebt hat und vielleicht schon erlebt hat, dass die Eltern miteinander da sehr, ich würde sagen, harmonisch sind, also nämlich nicht nur im Außen, sondern vom Gefühl her als Kind, kann es dann trotzdem zum unsicheren Bindungstyp führen?
Ja, es kann trotzdem zu einem unter Anführungszeichen unsicheren Bindungstyp führen. Ich sage das auch ganz ungern, unsicherer Bindungsstil. Das hast du vielleicht vorher schon beobachtet. Ich habe von sicher gebunden gesprochen, aber die anderen eben als ängstlich und vermeidend. Und man sagt ja dann oft unsicher, ängstlich, unsicher, vermeidend. Das tue ich deshalb nicht, weil so eine extreme Wertung auch oft drinnen steckt.
Ja.
Und das ganz normal ist, dass wir, ich weiß nicht, ob deine ZuhörerInnen schon mal was gehört haben für ein biopsychosozialen Modell. Das spielt ja ganz viel rein, wie wir uns entwickeln. Das ist ja nicht nur unser Elternhaus oder unsere frühesten Bezugspersonen, sondern das sind unsere genetischen Anlagen, unsere Epigenetik, die da mitspielt, das gesamte soziale Umfeld, der Kindergarten, die Schule, unsere ersten Beziehungen, die wir führen, die Gesellschaft, die uns was vorgibt, wie wir dann nicht zu sein hätten, ja. Das ist also ein Gesamtpaket, die Erlebnisse, die wir haben, ja. Und das spielt da einfach alles zusammen. Und so zeigt sich dann, dass das oft auch im Erwachsenenalter. Und ganz wichtig ist, das ist jetzt keine Diagnose, wie wir es halt kennen aus der psychotherapeutischen Diagnostik, sondern das sind immer nur Versuche, Verhaltensweisen von Personen so zu beschreiben, dass wir uns drüber unterhalten können und dass wir uns vielleicht selber besser kennenlernen können und damit einen Umgang finden.
Lernen, oder? Und wissen, ja, wie umgehen damit, wie du sagst. Mhm,
genau.
Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir steigen einmal so in die Bindungsstile ein. Und jetzt habe ich hier auch was gelernt. Wir fangen vielleicht mit dem sicher gebundenen Bindungsstil an. Mhm. Wie fühlt sich der vielleicht an oder wo erkennt man Menschen mit sicherer Bindung? Oder hau mir alles her, was du irgendwie so dir denkst, es war jetzt wichtig.
Ja, wir bewegen uns eigentlich auf zwei, wenn wir diese vier Bindungsstile jetzt einteilen, bewegen wir uns eigentlich auf zwei Dimensionen. Das eine ist die Bindungsangst und das andere ist die Bindungsvermeidung. Bindungsangst könnte man auch bezeichnen, wenn man es ein bisschen positiver bezeichnen will, als ein Autonomiebestreben. Mhm. Und die Bindungsvermeidung könnte man, das war ein Blödsinn, jetzt habe ich es verkehrt herum gesagt. Ja. Die Bindungsangst ist praktisch die Sorge, verlassen zu werden. Ja, Da ist dieses, da fällt dieses Ängstliche ganz stark rein. Ja, die haben ein ganz ein starkes Nähebedürfnis. Aus dieser Sorge heraus verlassen zu werden, ist ein ganz ein starkes Nähebedürfnis da. Und die andere Dimension ist die Bindungsvermeidung. Da entsteht oft ein Unbehagen, wenn zu viel Abhängigkeit da ist. Ja. Viele würden das eher zu beschreiben, wenn zu viel Nähe da ist. Aber betroffene Personen beschreiben es eher so, oh, wenn ich das Gefühl habe, ich bin von einer Person zu abhängig, dann ist das was Unangenehmes für mich. Ne?
Also so ein bisschen so, es gibt vor lauter Wir gar kein Ich mehr und ich brauche
Ja,
mehr
genau. Und ich
Freiheit.
muss da ausbrechen, sozusagen. Ja. Also die haben ein hohes Autonomiebestreben. Da ist Autonomie ja ein ganz wichtiger Wert bei den Personen.
Ja.
Und wenn man sich die vier jetzt anschaut und wir bei dem sicher gebundenen anfangen, dann sind die niedrig in sowohl der Angst als auch dieser Vermeidung. Die sind niedrig in der Sorge, verlassen zu werden. Und die sind aber auch niedrig in diesem Unbehagen von Nähe. Also die können auch Nähe relativ gut aushalten und werden aber auch nicht gleich ängstlich, wenn eine Person jetzt zum Beispiel was allein macht oder sie mit Freunden trifft, in Urlaub vorhat. Genau.
Da feuert man jetzt gerade mal ein, dass wir es ein bisschen alltagskonformer machen, vielleicht. Gerade wenn man vielleicht, ich bleibe mal vielleicht beim Kennenlernen, weil oft ist es ja dann schwierig, wenn man dann in Partnerschaft geht oder vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Person mir vermittelt, hey, ich freue mich voll, wenn wir sie sehen, aber wenn es nichts wird, dann wird es nichts, weil dann weiß ich, ich habe mich trotzdem an und dann haben wir eine schöne Zeit gehabt. Und ich bin so ein bisschen in der Mitte eigentlich.
Ja, genau. Wenn's nichts ist, ist es auch okay und es ist dann auch wirklich okay.
Ja, voll.
Das ist ein bisschen der Unterschied. Ne? Ich sage das nicht nur so, das war jetzt auch für so eine Person zum Beispiel, die würde jetzt niemals einen Stress kriegen, wenn da 2 Stunden keine Nachricht kommt oder so. Wenn selber eine Nachricht schreibt und dann eine kleine Nachricht zurückkommt, ja, würde sich die Person wahrscheinlich denken, so sicher gebundener, na ja, okay, meine neue Dating-Person, die hat jetzt wahrscheinlich gerade Arbeit und das hat jetzt gerade einfach keine Zeit zum Zurückschreiben, ja.
Wenn sie überhaupt an das denkt, weil sie ja voll in Ordnung ist, haben wir 2 Stunden.
Ja, genau, richtig.
Hey Sonja, jetzt habe ich mir aber gerade gedacht, was hältst du davor, wenn wir in die anderen Bindungsstile gängen und immer wieder vielleicht so ein bisschen an Vermeidung
Voll,
achten?
voll.
In das Sicherne, weil ich glaube, das ist dann ein bisschen einfacher, wenn man gerade so überlegt.
Genau,
Zu
voll gut.
folgen.
Ja.
Mit was haben wir denn weiter?
Mit was haben wir denn weiter? Dann mal mit dem Ängstlichen weiter. Die
Damit.
sind eben hoch in dieser Angst, in dieser Sorge, verlassen zu werden, und niedrig aber in diesem Vermeidungsverhalten, also denen macht es nichts aus, wenn es recht eng ist. Heißt aber auch in der Konsequenz, wenn wir bei den Beispielen bleiben, schreibt man die Person zurück oder nicht, ja? Wären die da voll ängstlich, hey, was ist denn da los? Warum schreibt man die Person mag mich wahrscheinlich gar nicht? Was tue ich denn jetzt? Schreibe ich jetzt zurück? Oder wie, ja, genau, wie verhalte mich ich da jetzt richtig? Und bewegen sie da die ganze Zeit nur um diese Nachricht und kommen gar nicht auf die Idee, dass das eigentlich was wo ganz woanders liegen könnte und jetzt gar nicht an einer liegen könnte. Dass die Person vielleicht nicht gleich zurückschreibt, sondern erst 2 Stunden später. Ne? Das ist
Da
so die
würde man ein bisschen
innere Kraft, auf der da rennt.
einfallen, vielleicht im Laiengespräch so ein bisschen das Klammern. Kann es sein? So, das sind die
Ja,
Menschen,
da
vielleicht.
kann das wie Klammern ausschauen, genau. Ja. Genau. Vor allem wird das eine Person mit dem dritten Bindungsstil, nämlich dem Vermeidenden, genauso beschreiben.
Ja, schreibe ich schon, wenn wir da hinkommen, weil da wird es dann ein wenig komplexer, deswegen haben wir gedacht, wir bleiben mal bei D2.
Bleiben wir bei den 2,
Wie wird das vielleicht nicht nur, weil du hast jetzt sehr gut die Gedanken beschrieben, wie wird das vielleicht in die Handlungen ausschauen?
ja. Das wird so ausschauen, dass, eben wie wir erwähnt haben, dass ganz viele Nachrichten zum Beispiel kommen, dass Personen sich schnell als tatsächlich manchmal als eifersüchtig beschreiben. wenn Kontakte zu anderen Personen da sind, dass Leute unsicher werden, wenn die Person was allein machen will oder mit den Freunden, wenn sie wohl nicht dabei sein können. So wird sich das in den Handlungen zeigen. Ne? Ganz viel Zeit auch miteinander verbringen, ganz viel Bestätigung auch brauchen, wenn wir es wieder zurückführen auf die Liebessprachen. Ne? Auch ganz viel verbale Bestätigung, ganz viel Lob und Anerkennung brauchen, ganz viel im Kontakt sein. Ja? Das ist das, was die Personen sich eher wünschen würden. Genau.
Das heißt, da gibt's dann, kommt in mir die Idee, sehr wenig Ich auch.
Jein, ja, beziehungsweise das Ich-Bedürfnis ist halt, wird sehr stark auf die andere Person auch drüber gestülpt. Ne? Es wird davon ausgegangen, die andere Person müsste das ja genauso empfinden. Wenn mich die andere Person lieben würde, dann würde er oder sie ja mit mir Zeit verbringen wollen. Ne? Also es ist schwer zum Unterscheiden, wenn man da drinnen ist. Was sind so meine Bedürfnisse und die andere Person könnte andere Bedürfnisse haben und mich dennoch lieben.
Ja, macht viel Sinn.
Weil da so die Ideen entstehen, hey, wenn das jetzt eine gute Beziehung wäre, wenn da eine Verliebtheit oder eine Liebe da wäre, dann müsste sich die Person ja so verhalten, wie ich das auch tun würde.
Ja, und vor allem, mir kommt jetzt ein bisschen die Idee auf, auch wenn man jetzt so zuhört, es gibt ja wieder dieses Spektrum. Ich hab ja ein bisschen Home ich stelle mir das gerade so vor, es kommt wahrscheinlich auch trotz allem immer ein bisschen aufs Gegenüber drauf an, wie stark das vielleicht da rauskommt und umgekehrt natürlich genauso. Plus, wie stark ich es in der Kindheit erlebt habe, aber man darf das jetzt auch nie so dieses 2 plus 2 ist 4 sehen, oder?
Also, ja, das ist korrekt, ne? Und wie gesagt, das sind keine Diagnosen. Das sind, was wir da beschreiben, sind tatsächlich flexible oder bis zum gewissen Grad hoffentlich flexible Bindungsdynamiken tatsächlich, die sich auch verändern können übers Leben hinweg und die sich auch mit unterschiedlichen PartnerInnen verändern können. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz eine spannende Information. Ja. Wir neigen wahrscheinlich eher zu einem gewissen Bindungsstil. Wenn ich aber jetzt mit einer Partnerin zusammenkomme, die da ganz anders tickt, kann das sein, dass das auch einmal switcht, durchaus. Oder weil ich zum Beispiel in ein Coaching, in eine Psychotherapie gegangen bin, an mir gearbeitet habe, ich mich selber besser kennenlerne und dann kann sich auch was verändern.
Ja, deswegen gibt es uns Gott sei Dank nicht mehr sonst. Aber das ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass wir mal switchen auf die ängstlich waren wir auf die vermeidende Seite, oder?
Die vermeidende Seite, genau. Die vermeidende Seite ist eben, wie der Name schon sagt, hoch in der Vermeidung und niedrig in der Angst. Sprich, ganz hohes Autonomiebestreben. Da gibt es nicht so viel Angst, dass die Beziehung, also von Beziehung, nicht so viel Angst vor dem Beziehungsabbruch, sondern eher unangenehmes Gefühl, wenn man das jetzt zu eng wird. Wenn ich das Gefühl habe, gut, ich muss das Ich verteidigen, ich entweder meine eigenen Werte, aber meine eigene Zeit, mein eigenes, wie ich denke, wie ich handelt. Menschen wird das schnell dann einfach zu eng, die eher so funktionieren. Ne?
Die Nähe wird ein bisschen bedrohlich, obwohl es gern hält.
Genau. Die Nähe, die wir ja alle brauchen auch, ja, kann schnell sehr bedrohlich wirken. Das sind vor allem Personen, die früher halt vielleicht viel mit sich selbst ausmachen haben müssen und sie das angelernt haben als Strategie. Ja, die sind auch wirklich gut in dem. Und wenn sie dann zum Beispiel mit einer ängstlich gebundenen Person beieinander sind, in einer Beziehung sind, ist das für einen auch gar nicht verständlich. Hey, warum wollen die da plötzlich so eng sein? Und warum muss ich denn unter Anführungszeichen alles teilen? Ja? So kann das schnell mal für die Personen wirken.
Da kommt mir gerade so ein bisschen der Satz, da löst sie mein Ich auf, weil ich nur dann beim anderen bin.
Genau, das ist ein bisschen so die wie es für die Personen, wie es die oft beschreiben tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja vorher recht coole Gedanken gehabt beim Ängstlichen. Magst du uns vielleicht bei der Vermeidung, also beim vermeideten Bindungsstil auch ein bisschen so Gedanken und so Muster vielleicht, die da auftreten, teilen?
Das ist tatsächlich, ich überlege gerade, wie haben wir denn das Personen bisher beschrieben? Als ein tatsächlich ein super unangenehmes Gefühl, wann die eigene Autonomie gefühlt flöten geht in einer Beziehung, ja? Wenn man das Gefühl hat, hey, ich kann nicht mehr alles selber entscheiden, ich muss jedes Mal unter Anführungszeichen nachfragen. Du merkst schon, da sind viel so Verallgemeinerungen drinnen. Also fühlt sich das für die Personen dann einfach auch an, gell? Ich muss mich abstimmen, wo ich sonst vielleicht allein entscheiden habe dürfen, ne?
Ja.
Solche Formulierungen sind das dann, ne?
Ich wollte gerade sagen, mir kommt gerade ein bisschen aus meiner Praxis heraus, bitte hilf mir und bessert mich aus. Ein bisschen dieses, was ich erst gesagt habe, hey Ma, ich löse mich auf, mein Ich löst sie auf und es geht ein bisschen mehr ins Du, in den Angriff. Also mehr, hey, du kannst keine Zeit alleine verbringen und so, ich brauche auch mal mehr Zeit oder irgend sowas.
Ja,
Also,
genau, eher so, als würden es, ich glaube, das ist mehr das Gefühl von jemand anderem verschluckt zu werden.
ja,
Tatsächlich.
und
Wie
damit aber automatischer mehr in Angriff zu gehen, oder? Ohne dass die Person das so meint. Das ist ja
damit
wichtig.
oft, also die gehen tatsächlich ganz viel in Flucht. Also die gehen dann Stücke zurück, ziehen sich zurück, sind dann vielleicht nicht mehr erreichbar, sind nur mehr unterwegs, ja. Also die versuchen halt dann wirklich eine Autonomie wieder zu erlangen. Durch ein Rückzugsverhalten, durch ein Art Fluchtverhalten.
Beim Ängstlichen war das dann mehr der Kampfmodus.
Genau, beim Ängstlichen war das mehr der Kampf und dadurch entsteht, wenn jetzt der Ängstliche mit einer vermeidenden Person beieinander ist, ja, dass wenn irgendeine von die beiden unsicher wird, ja, dass die Ängstliche auf den Vermeidenden zugeht, dass im Vermeidenden es eng wird und dann die Flucht und so, ne? Das wird dann super unangenehm. Irgendwann ist es meistens so, dass dann die ängstliche Person sagt, hey, hallo, so geht das nicht mehr und ich will das so nicht mehr. Und dann ganz häufig tatsächlich eine Trennung androht, ja. Und das ist dann oft der Moment, wo der Vermeidende wieder Luft kriegt. Und sie denkt, ah ja, okay, man, das wollte ich jetzt auch nicht, ja, Trennung, okay, jetzt sind wir wieder auseinander sozusagen. Ängstliche Person geht man immer noch, ja, kriegt wieder Luft und kommt wieder. Und das ist das, was viele Personen als so unangenehm empfinden, ne? Dieses Hin und Her. Das ist wahnsinnig anstrengend, natürlich in einer Beziehung.
Na voll, und da sind wir eigentlich jetzt dann nicht mehr beim Bindungsstil, sondern eigentlich bei den Bindungsdynamiken, was da dann eigentlich entsteht. Und der erste Schritt dazu ist ja mal, das überhaupt verstehen, was da eigentlich passiert, oder?
Absolut, ja. Das ist das Um und Auf, das zu verstehen. Und ganz ähnlich wie bei den Sprachen der Liebe, wird dann das im Gegenüber nicht Fleiß. Das ist was wir irgendwann einmal gelernt haben, was so sozusagen unser Default-Status ist in der Beziehung miteinander, ja. Wir können immer davon ausgehen, wann wir uns so verhalten, sind wir in irgendeiner Art und Weise in einer Stresssituation
Ja.
und reagieren eben dann nach diesem Muster. Und das ist aber nichts, was wir jetzt extra dem anderen pflastern.
Ja. Ja, da kommt man jetzt so ein bisschen mal, du kennst das, aber vielleicht kennen es die HörerInnen auch, das kann natürlich sein, weil ich immer von dem rede, dieses Boot, denke ich mal, oder? Wenn man als Pärchen in einem Boot sitzt und weiß, hey, wir sind ein Team und wir sitzen in dem Boot, egal was da gerade passiert, aber ich verlasse das Boot nicht und im besten Fall kann ich es kommunizieren, oder? Weil wenn ich da das kommunizieren kann und vor allem aber natürlich vorher das Bewusstsein über mich selbst habe, dann kann ich da schon mal sehr viel vorwegnehmen, glaube ich, oder?
Jein, ich würde sogar vielleicht nur ein bisschen ausweitern, die Bootmetapher. Wir bleiben ja trotzdem immer zwei unterschiedliche Boote.
Okay, dann sind die auf einem Seil zusammengehängt.
Genau, und dann kann es auch so sein, dass eins von die Boote vielleicht ein bisschen das ist das, was ein bisschen lieber daheim ist. Zum Beispiel, ja, lieber in der Beziehung ist, lieber in diesem Kuschelmodus ist, lieber beim Status quo bleibt, also dort bleibt, wo man ist, auch stationär, ja, vielleicht gar nicht so schnell unterwegs ist, auch gar nicht so schnell herumfährt und die Möglichkeit auch gar nicht hat dazu. Und das andere Boot vielleicht eher ein schnelleres und wendigeres ist und ab und zu auch mal auf einen Ausflug gehen möchte. So ein bisschen wie so ein Beiboot, das was halt auch einmal woanders hinfährt. Und aber immer mit dieser Sicherheit, dass eine Verbundenheit bleibt, so wie du gemeint hast, die Boote sind zusammengehängt. Hey, da gibt's nur eine Verbundenheit dazwischen und ich kann mir sicher sein, das Boot kommt auch wieder zurück.
Also eigentlich, um eine unserer liebsten Kolleginnen zu zitieren, verbunden bleiben in der Unsicherheit.
Genau, korrekt. Ja.
Schön. Ja. Aber das heißt nur mal kurz zum Verständnis, weil ich glaube, das kennen auch viele HörerInnen, dieses, dass ein Teil davon immer lieber daheim ist und lieber gemütlich und so, wie du es gerade gesagt hast, und die andere Person möchte vielleicht was unternehmen, möchte was erleben und so. Das könnte auch wirklich mit dem Bindungsstil zu tun haben.
Das könnte jetzt ein Stück weit mit dem Bindungsstil zu tun haben, muss aber nicht, ja. Das war jetzt mit der Bootmetapher, hat sich das jetzt angeboten.
Ja, voll, aber das ist wichtig.
Und das könnte ein Stück weit was damit zu tun haben, ja.
Okay. Ja, wie bei allem. Aufpassen, ja. Immer alles so.
So leicht immer schwarz-weiß zum Einteilen, das stimmt, ja.
Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir schon mal die wichtigsten groben Unterschiede zwischen ängstlich. Ich tue mir nochmal ängstlich, ich fasse nochmal zusammen, damit ich auch gern dabei. Die Ängstlichen, die haben eigentlich Angst vor Verlust. Und deswegen gängen sie immer in die Nähe.
Ja.
Dann gibt's aber die vermeidenden Bindungsstile. Die vermeidenden Personen, die haben ein großes Autonomiebedürfnis. Das heißt, das Ich, die eigene Freiheit einfach, ja, die machen sie oft auch Dinge mit sich selbst aus. Und denen wird das dann oft zu nahe und deswegen gängen sie dann oft ein bisschen zurück. Aber.
Aber. Ne, wir haben auch von dem Sicheren gesprochen, die was das jetzt gar nicht so stark ausgeprägt haben. Und das Gegenteil von dem Sicheren ist eigentlich nur der Desorganisierte. Das sind die, was da immer hin und her switchen, die praktisch beides haben, das Ängstliche und das Vermeidende und beides relativ desorganisiert auch zeigen können.
Stömer ziemlich anstrengend vor.
Stömer anstrengend vor, ja, ist auch für einen selber extrem anstrengend, ja. Und ist allerdings auch nicht so häufig. Wie gesagt, das ist ein dynamisches System, das sind dynamische Bindungsmuster und wir können es übers Leben verändern und in Beziehungen uns auch anders zeigen zu anderen Personen. Aber wirklich dieses Desorganisierte kommt relativ selten vor.
Okay.
Genauso ehrlich gesagt auch wie das Sichere. Am meisten sehe ich, und das kann natürlich jetzt auch daran liegen, dass ich halt in dem Bereich arbeite, am meisten sehe ich in der Praxis tatsächlich vermeidende und ängstliche Typen und aber immer vom Spektrum. Weißt du, die einen haben das mehr ausgeprägt als die anderen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass das halt nichts Krankhaftes ist und dass das immer sich auf einem Spektrum bewegt, das jeder ein Stück weit ein bisschen mitbringt.
Mir kommt da gerade ein bisschen der Gedanke, vielleicht, ich weiß nicht, ob das dann schon zu weit hergeholt ist, aber das ist jetzt meine Erfahrung in der Praxis und ich bin keine Paarberaterin, das heißt, da jetzt meistens schon noch besser, würde ich jetzt einmal ganz salopp sagen. Aber mir kommt gerade schon noch dieses, wenn die Menschen anfangen, ins Verständnis zu gehen von sich selbst, aber auch den anderen zu verstehen, warum er vielleicht was macht, dann ist man ja auch schon wieder mehr im Miteinander, als wie dann ins Gegeneinander schießen und nur bei sich zu bleiben, oder? Und dann kann ich mir vorstellen, sind die Sachen auch nicht so ausgeprägt.
Genau. Ein Teil davon ist auf alle Fälle Verständnis und der andere Teil davon ist schon, sich selbst, den eigenen Körper, die eigenen Emotionen, die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen, aber auch gut regulieren zu lernen.
Ne? Ja.
Nicht immer auch eine Person im Außen zu brauchen, um sich zu regulieren, sondern die Selbstregulation auch zu lernen.
Ne? Ja.
Und auch zu merken, hey, nicht nur was tut sich in meinem Kopf, sondern was ist denn gerade in meinem Körper los? Was sind denn das für Emotionen, die was da jetzt gerade kommen? Weil Emotionen zeigen sich immer als erstes im Körper. Der Körper ist viel schneller als unser Kopf. Ja. Und an der Qualität, wie sich die zeigen in körperlichen Anzeichen, ja, in körperlichen Qualitäten und wo sie das zeigt, kann ich tolle Rückschlüsse ziehen, was das jetzt für Emotion ist. Und die Emotion gibt mir wiederum einen Rückschluss auf das Bedürfnis, was da dahinter steckt.
Ja, ja.
Und das ist eine Arbeit, die ich auch für mich selber machen darf, die jeder für sich selber machen darf.
Ja, darin steckt ja in meiner Meinung nach auch so viel Wertvolles drin, wenn man ins Coaching, in Therapie und sowas geht.
Ja, genau.
Gehen wir nochmal zum Desorganisierten. Warum wünschen Sie manchmal Menschen Nähe und stoßen sie aber dann gleichzeitig wieder weg? Dieses
was da passiert, ist die sind hoch in der Angst und hoch in der Vermeidung. Und aber nicht gleichzeitig, sondern das ist ein schneller Wechsel, der was da passiert. Und grundsätzlich kann man dort davon ausgehen, dass das auch irgendwann einmal nützlich war. Das heißt, es kann sein, dass eine Bezugsperson vielleicht ganz ähnlich funktioniert hat und dass da vielleicht auch hilfreich sein kann, immer der Gegenpart vom Gegenüber zu sein.
So. Das ausgleichende Organ.
Ja, man ist immer irgendwo ein Stück weit das ausgleichende Organ für sein Gegenüber. Und gerade Kinder sind das.
Aber das meine ich. Und wenn die Eltern jetzt komplett, also zum Beispiel, wenn wir emotional distanzierte Mutter haben, aber einen Papa, der sehr emotional geladen ist und man vielleicht die Emotionen immer wieder gehalten hat und dann als Kind dieses ständig ausgependelt hat, kann ich mir vorstellen, kommt es vielleicht zu so einer desorganisierten Bindungsstil kommen, oder?
Möglicherweise. Das ist aber jetzt so dort. Sind wir sehr in der Annahme drinnen, ja, das kommt immer ein bisschen drauf an. Das kann auch sein, dass zum Beispiel einer der Bezugspersonen schon von sich aus einen desorganisierten Bindungsstil gehabt hat. Mhm. Und das man dann auch so gelernt hat und dadurch dann auch ausgeglichen hat, mehr oder weniger. Ne? Mhm. Aber das ist, muss man sich dann super individuell anschauen. Mhm. Auch wenn es für Menschen wichtig ist, herauszufinden, weshalb sie so ticken. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was man wissen muss. Um daran was verändern zu können, muss man nicht unbedingt wissen, warum das so gekommen ist. Mhm. Manchmal ist es gescheit, manchmal ist es dem Menschen ein Bedürfnis. Ja, aber es ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Mhm. Um da innerhalb, im Hier und Jetzt, in der aktuellen Beziehung was verändern zu können. Ja,
ja, du hast jetzt gerade was Wichtiges angesprochen. Das heißt, das Hier und Jetzt ist wichtig. Wie zeigt sie sich jetzt? Wie äußert sie jetzt? Und damit ich kann mir vorstellen, bei allen, aber gerade beim Desorganisierten, so dieses feine Nuancieren von warum ticke wie so und was brauche ich vielleicht, damit ich mir selbst die Sicherheit geben kann, zum Beispiel.
Genau, solche Dinge sind das, ja.
Ja. Okay, mich darf es jetzt vielleicht noch interessieren, jetzt einmal, also ich würde nur gerne ein bisschen tiefer einsteigen, aber jetzt so grundsätzlich von aller Bindungsstile würde ich sagen, haben wir jetzt einmal gut erklärt, oder? Oder fällt da noch was?
Ja, nein, so. Das haben wir, glaube ich, jetzt einmal gut umreißen können.
Sehr gut. Also du in Köln hauptsächlich. mich darf es jetzt interessieren, warum, man hört es ja immer wieder, dass sie bestimmte Bindungsstile anziehen. Mhm. Warum ist es so, dass sie genau die Gegenseitigen irgendwie so ein bisschen anziehen, zum Beispiel ängstlich und vermeidend? Kann man das sagen?
Ja, die finden sie ganz, ganz häufig. Da gäbe es jetzt mehrere Ansätze und Theorien dazu. Wenn du das auf eine psychodynamische Art und Weise siehst, oder so, also psychoanalytische oder tiefenpsychologische Art und Weise, kannst davon ausgehen, dass wir oft das Unerledigte suchen, sprich das suchen, was wir vielleicht auch von unseren Eltern, Bezugspersonen her kennen, was dadurch erstens sicher wirkt, aber auf irgendeiner Art und Weise auch noch nicht fertig ist für uns und dadurch unerledigt ist. Ja. Das kann auf der einen Seite sein. Wenn man es jetzt mehr auf einer systemischen Perspektive sieht, könnte man sagen, hey, das ist einfach attraktiv, wenn eine Person anders ist, als ich das bin. Da ist ganz viel Learning auch drinnen, weil lernen können wir vor allem von Personen, die halt anders ticken als wir selber. Mhm. Ja. Und man könnte sogar ein Stück weit auf eine mathematische Ebene sehen, weil wenn wir diese zwei Dimensionen nehmen, von der Bindungsangst und Bindungsvermeidung, dann kannst du ein Koordinatensystem aufzeichnen und dann sind es vier Quadranten, diese vier Bindungsstile. Und der Vermeidende und der Ängstliche liegen sich praktisch so gegenüber und die haben immer was miteinander zu tun und wenn sowas so gegenüber liegt, steht das immer in Verbindung, weil sie sie matcht. Ja, und das ist auch ganz spannend, ja. Also ganz viel unterschiedliche Sichtweisen. Ich glaube, gerade wenn es um die Arbeit mit Menschen oder auch mit sich selber geht, muss man ein bisschen schauen, wo man da am besten andocken kann, welche Sichtweisen für einen selber am hilfreichsten sind und wo man vielleicht da zum Arbeiten anfangen will. Manchmal landet man dann eher nur bei einer anderen Fragestellung. Aber ja, das ist ein bisschen von Person zu Person unterschiedlich. Aber es ist auffällig, du hast absolut recht.
Ja, man hört halt da immer wieder. Würdest du sagen, dass eine Beziehung funktionieren kann, wenn beide so komplett unterschiedliche Bindungsstile haben?
Ja, vielleicht nur ein Nachsatz davor, bevor ich die Frage beantworte. Ich glaube sogar, dass das braucht, weil wenn du dir jetzt vorstellen darfst, du hättest zwei Vermeidende, die machen so. Und wenn du dir vorstellst, du hast zwei Ängstliche, hast zwei Personen, die permanent Angst haben, dass die Beziehung in die Brüche geht, wird auch nicht so gut funktionieren, ja?
Ich habe nämlich erst schon das gedacht. Ich habe Bekannte, also schon von früher. Und die sind, glaube ich, schon, weiß ich nicht, ich glaube sicher schon 15 Jahre zusammen. Und es dürfte jetzt so, grundsätzlich rede ich mit denen, wann ich sich recht tief, aber weiß man natürlich nie, wie es drinnen ausschaut. Aber sie sind halt so. Das heißt, die sind immer beieinander, immer. Und wenn die in die Arbeit fahren, dann telefonieren sie miteinander. Also da gibt es Non-Stop-Kontakt. Ja?
Ja, das
Habe
gibt's
gerade ein
auch
bisschen.
manchmal, ja. Wobei dann die Frage ist, ob die jetzt wirklich beide ängstlich gebunden wären oder
Okay.
das nur an was anderem liegt, gell? Was ich ganz häufig in der Praxis erlebe, wenn zwei Menschen ängstlich gebunden sind, dann funktionieren die auch während dem Streit oft in diesem Kampfmodus. Und dann sind es oft super konfliktreiche Beziehungen tatsächlich. Und verstehe mich nicht falsch, eine ängstlich gebundene und vermeidend gebundene Person, also vermeidend und ängstlich in der Kombination, kann auch konfliktreich sein. So wie wir vorher schon gefragt haben, ne, diese Dynamik von ich laufe dir nach und der andere geht, ja. Kann auch konfliktreich sein. Und ich habe trotzdem diese zwei ausgleichenden Pole in einer Beziehung, was wir da braucht, nämlich diese Pole von Nähe und Distanz. Und die braucht ja jede Beziehung.
Ja, und da kann ich lernen durch mich, durch das Verständnis von mir selbst und ja,
Ja,
miteinander, oder?
das Gegenüber, was?
Ja, voll. Kann ich
Vom
das
Suchen
lernen.
wäre die Theorie, dass man sich das vielleicht da sucht.
Ja. Naja, wird Sinn machen. Ja.
Genau.
Ja, aber damit haben wir eigentlich ein bisschen geklärt. Die Frage, kann eine Beziehung funktionieren, wenn unterschiedliche Bindungsstile vorhanden sind?
Ja, die meisten sind auch so und ticken auch so. Bei den meisten ist es wahrscheinlich gar nicht so extrem auffällig, weil es halt auf dem Spektrum eher in so einer nicht hohen Ausprägung sind, ne? Und dann kann es aber sein, dass vielleicht einmal von außen irgendwelche Stresssituationen daherkommen, wo das dann wieder mehr sichtbar wird, wo mehr Ängstlichkeit zum Beispiel da ist bei einer Person oder wo bei der anderen Person mehr Autonomie verlangen einfach da ist und das dann vielleicht wieder mehr sichtbar wird. Das kann auch immer sein,
Mir kommt gerade ein bisschen so, gerade wenn wir bei dem bleiben,
ja.
ängstlich und vermeidend,
Ja.
und man selbst vielleicht, jeder geht in Therapie, vielleicht geht man sogar gemeinsam in Paartherapie, nämlich nicht Downward Touch Body, sondern vorher, um sich gut zu verstehen. Schätze ich mal, hilft da auch sehr gut einfach.
War hilfreich, ja.
Ja, war das Gefühl irgendwie so in meiner Praxis oft so, der Paartherapeutin geht man dann erst, wenn der Hut so richtig brennt und ich versuche dann immer zu vermitteln, dass das vielleicht auch ganz gut ist, wenn man vielleicht vorher im Miteinander detektiv wird, ja. Aber für mich ist gerade so ein bisschen die Idee entstanden, wann das so passiert, ja, wie auch immer dann. Und man lernt einen Umgang von diesen Polen, ja. Kann ja eigentlich eine sichere Bindung entstehen, oder?
Ja, durchaus. Wobei man, wie gesagt, ein bisschen aufpassen muss, das Sichere aus, das Nonplusultra zu sehen und zu viel Bewertung reinzulegen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass dynamisch bleibt, dass flexibel bleibt und nicht rigide ist. Und dass es Zeiten gibt, wo das Sichere eben da ist. Fast, wo jetzt keiner in die Vermeidung gehen muss, keiner in Ängstlichkeit empfindet, ja. Das ist ja für die Personen am aller unangenehmsten.
Ja.
Wo es solche Zeiten gibt, wo man sich ausrosten kann, sozusagen. Und dann kommt vielleicht wieder eine Zeit, wo es dann vielleicht wieder ein bisschen herausfordernder ist, ja.
Ja.
Dann ist das auch gut tragbar, ja.
Das ist eigentlich auch, wo sich das Nervensystem einmal entspannen kann und nicht
Genau,
ständig.
das Nervensystem beruhigen kann. Ja, genau. Und das kann sein, dass das Thema dann vielleicht dann immer kommt, ja, und dass man dann sich vielleicht bei den diversen Tests, die im Internet so rumschwirren, auf meiner Seite gibt es da so einen Selbstauskunftstest, den man sich gratis runterladen kann, dass man dann eher sie als sicher gebunden einstufen würde, sozusagen, in der Selbstauskunft.
Gut, dass du es gesagt hast, den verlinke ich natürlich dann.
Ja.
Aber genau, das heißt, ich möchte nochmal aufs Nervensystem anknüpfen, weil ich glaube, dass das was ist, oder es war mein persönliches Learning damals, muss ich sagen, dass das eigentlich ein gutes Indiz dafür ist, oder? So, um auch bei sich bleiben zu können und da zu schauen, ich weiß nicht, jetzt mal habe ich so ein Reel gesehen und das habe ich eigentlich ganz cool gefunden. Die haben so eine Art Ampelsystem. Unabhängig jetzt von den Bindungsstilen, ich finde, dass das eigentlich generell ein cooles Tool ist, System erfunden. Grün, gelb, orange und rot, glaube ich, war es. Ja, und wenn die Person heimkommt, so ein bisschen, dass man schon mal checkt, ohne dass man großartig reden muss, wo ist denn jedes Nervensystem? Und dann nämlich im weiteren Schritt, da ist zum Beispiel gegangen, der war auf gelb oder orange, weiß ich nicht mehr, und hat gemeint, man braucht halt jetzt gerade einen Spaziergang. Und dann
Ja.
hat die andere gesagt, ich bin auf gelb, orange, was hältst du davon, wollen wir gemeinsam gehen oder brauchst du das für die? Und so, ohne dass man jetzt großartig in die Tiefe gehen hat müssen, hat man schon mal für sich abchecken können, wo stehe ich, aber wo steht er mir gegenüber?
Absolut, ja, genau. Voll gut. Ich stehe extrem auf solche Skalierungssysteme, sonst am Endeffekt. Da darf ja jeder sein eigenes finden, ob das jetzt Farben sind, man mit Säulen arbeitet oder sie irgendwas aus einem Buch oder aus einem Film nimmt, wo man sowas kennengelernt hat. Voll super.
Hast du ein Beispiel? Also, dass da die HörerInnen so ein bisschen unterschiedliche Orten kriegen davon.
Also tatsächlich bei mir in der Praxis verwenden viele dieses Ampelsystem von grün auf rot. Manche gehen dann nach rot zum Beispiel auf blau. Also von rot auf lila und dann auf blau, wenn es ganz, ganz arg ist.
Also,
Was,
war nicht das Ärgste, oder was?
ja genau, was ich ganz spannend finde, ist, wenn man jetzt nicht nur unsere normale Ampel nimmt mit grün, gelb, rot, sondern wenn man noch mehrere Abstufungen dazwischen macht. Eh, wie du schon gesagt hast, ne, gelb und orange einführt oder jetzt bin ich schon dunkelorange zum Beispiel, ne? Wenn man dazwischen noch so ein bisschen Schattierungen einfügt. Das ist auch oft ganz gut.
Die
Genau.
Graustufen.
Ja, genau. So in
Ja.
der Richtung.
Mich hat jetzt aber das neugierig gemacht mit dem Film.
Mit dem Film?
Du hast gesagt.
Ich weiß zum Beispiel, dass bei manchen Science-Fiction-Serien so unterschiedliche Alarme gibt. Ich weiß die jetzt selber nicht auswendig, aber ich kann mich noch mal erinnern, dass das ein Pärchen von mir einmal verwendet hat. Für
Das
sich
ist.
selber. Ja, genau. Das
Ja, das
ist.
sind ja die kreativen Kanäle, also Kreativität
Genau.
keine Grenzen gesetzt und wir freuen sie natürlich, wenn es uns das drunter kommentiert, weil anderen hilft es auch und wir sind dann auch immer ganz neugierig, was da so
Man
aussieht.
nämlich anbieten kann. Und am besten nimmt man tatsächlich irgendwas, was mit dem eigenen System irgendwie zu tun hat, ja, und wo man sich da wiederfindet.
Ja, das macht
Ja. Das
Sinn.
macht auch, entschuldige, Nachsatz von mir noch, das macht da gar nichts, wenn das ein bisschen so eine Gamification drinnen hat, ne? Wenn es zu spielerisch wird. Das ist oft gut.
Gegenteil, es ist sogar gut, wenn das ist.
Genau.
Ja.
Absolut.
So kann Liebe Spaß machen, dann doch, trotz Wachsen und Lernen vielleicht.
So ist es.
Mich würde es vielleicht trotzdem nur interessieren, gerade in diesen ganzen Bindungsstilen und in diesen Hoch und Tiefs, was wir jetzt gerade geredet haben, würdest du grundsätzlich sagen, dass Liebe alleine genügt?
Tja, da müssen wir jetzt zum Diskutieren anfangen, was Liebe überhaupt ist, gell?
Ah ja, da war ja was. Liebe ist...
Ja, das war noch mein eigener Podcast, befürchte ich. Jein. Verliebt zu sein, diese Hormone zu spüren oder auch eine Person tatsächlich zutiefst lieben, ja, wie es manche Menschen auch unterscheiden, muss nicht in 100% der Fälle ausreichen. Ja, ist ganz häufig ausreichend, vor allem, wenn man gut ist in der eigenen Affektregulation, wenn man ein gutes Konfliktmanagement hat oder Konflikttoleranz, Ambiguitätstoleranz fällt da so rein, ne? Dass zwei Meinungen nebeneinander existieren können, wann eine gute Reparaturfähigkeit da ist, wann eine gute Mentalisierungsfähigkeit da ist, sprich, ich kann mich auch auf die Perspektiven des anderen einlassen und so weiter. Und das, was ich tatsächlich in der Praxis am allermeisten sehe, wo es wirklich eng wird, hat jetzt vielleicht gar nicht so viel mit einem oder hat eigentlich gar nichts mit einem Bindungsverhalten zu tun, sondern ist, wenn unterschiedliche Werte aufeinandertreffen. Mhm. Also wenn man wirklich so ganz unterschiedliche Werte und in Folge daraus vielleicht unterschiedliche Ziele für die Zukunft hat. Mhm. Und es kann auch sein, dass das einmal anders war, vor ein paar Jahren vielleicht, ja, wo das noch passt hat. Und dann plötzlich wären für mich Werte wichtig und damit vielleicht auch andere Ziele. Und dann kann es eng werden, auch wenn ich eine Person wirklich voll gerne mag und liebe.
Das ist diese Entwicklung, gell? Gerade, ich glaube, ich weiß nicht, das ist jetzt ja bei uns in der Psychotherapie-Ausbildung, wo man natürlich, wenn man da wie Schnellzug durch die eigene Persönlichkeit fort und der andere, der macht halt die Ausbildung vielleicht nicht, interessiert sich vielleicht nicht einmal für das Thema, dann kann es passieren, dass es schwierig wird.
Genau, dann kann es passieren, dass es schwierig wird und dann ist es nur ehrlich, sich irgendwann die Frage zu stellen, gut, wie gut damals sind da jetzt gegenseitig überhaupt noch, ne?
Ja. Ja, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt nur zum Nachdenken.
Ja, genau.
Und auch da, wie immer, wenn es Fragen gibt. Sonja macht sicher nur alle guten Dinge sind drei, einen dritten Podcast mit uns, dann können wir ja das jederzeit machen. Vielleicht drehen sie irgendwann einmal auf einen gemeinsamen Aussehen.
Ja, wer weiß, gell?
Who knows? Ich habe jetzt nur so eine vorletzte Frage an dich. Was möchtest du vielleicht Menschen, die heute dabei sind, mitgeben, die sie gerade nach einer gesunden Beziehung sehnen?
Die sie gerade nach einer gesunden Beziehung sehnen. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist, also, das ist, witzigerweise ist mein Gehirn jetzt gerade auch zu Personen gesprungen, die vielleicht jetzt gerade nicht in einer Beziehung sind. Und aber umgekehrt, meine Aussage trifft bestimmt auch zu auf Personen, die vielleicht schon in einer Beziehung sind. Und zwar, sich über die eigenen Bedürfnisse klar zu werden und sie nicht mit diesem sprichwörtlichen Bare-Minimum zufrieden zu geben. Und vor allem nicht von Anfang an zufrieden zu geben, wenn ich jemanden kennenlerne, ja. Und wo ich mir denke, ja, das Blödeste, was ich mir da denken kann, ist eigentlich, das wird schon werden. Weil das heißt, das hat von Anfang an vielleicht nicht ganz so gematcht. Und ich habe mir vielleicht mit einem Bare-Minimum zufrieden gegeben und manchmal vielleicht nicht einmal mit dem.
Kannst du das ein bisschen konkreter noch machen?
Ich glaube, wenn ich in eine Beziehung reingehe oder meine Beziehung auf neue Beine stellen will, ja, ich nenne das bei mir in der Praxis oft Beziehung 2.0, wenn ich sozusagen upgraden will. muss ich mir vor allem einmal ganz, ganz klar werden, hey, was ist denn mir wichtig, was will ich denn? Mhm. Was sind denn die Dinge, die nicht verhandelbar sind? Was sind absolute No-Gos? Und was sind Dinge, da lasse ich mit mir reden und da da können wir uns zusammenfinden, da können wir drüber verhandeln, ja. Und das muss ich vorher mal für mich selber wissen, bevor es in einer Beziehung sozusagen in einen Topf werfen kann. Und wenn man zum Beispiel in einer langjährigen Beziehung ist, dann ist man ganz viel in diesem im Topf werfen und was man auch gemeinsam produziert. Und das ist auch fein und schön. Und manchmal zu solchen Zeiten, wo man dann vielleicht unzufrieden ist und merkt, ui, da funktioniert jetzt was nicht so gut, ist es vielleicht auch gut, wenn man sich da selber dann wieder auf sich selbst besinnt und sich selber mal fragt, hey, wo stehe ich denn da gerade, was hätte ich denn gern, was will ich denn gern, weil wir erwarten oft von unseren PartnerInnen, dass die das riechen und wissen und dabei wissen wir es ja selber noch gar nicht. Und das ist ein bisschen unfair, wenn man es nämlich so sagt, aber das ist uns oft selber nicht bewusst, ne? Man ist unzufrieden, man würde es gern anders wünschen, man würde gern, dass sie da, man hätte gern, dass sie der andere nicht so verhält, wie er sich jetzt verhält vielleicht.
Ja.
Und können aber noch gar nicht genau ausdrücken, was wir denn eigentlich gerne hätten.
Sage ich ja immer wieder, diesen Selbstkontakt stärken.
Ja, absolut, natürlich, ja. Und da sind wir, das ist, glaube ich, wieder die Verbindung zu unserem heutigen Thema, der Bindungsstile, die ja ganz viel mit diesem Spiel von Nähe und Distanz zu tun haben. Ja, es braucht die Verbindung zu der anderen Person und es braucht aber die Verbindung zu uns selber.
Ja.
Immer dieses Spiel zwischen innen, außen, ne?
Mhm. Ja. Ja, ich glaube aber, das ist ja immer dieses, das haben wir auch wieder bei diesen Pendeln. Ja, immer zwischen Nähe, Distanz, aber vor allem die Rückkopplung und Verbindung mit mir, weil wenn ich in Kontakt mit mir bin, sind wir wieder dabei, spüre ich meine Bedürfnisse, meine Gefühle und kann es aber dann auch anders äußern. Und da braucht es aber immer diese Rückkopplung mit mir selbst.
Ja, okay. Und den dann in den Kontakt hineinzubringen. So ist es.
Das sind schöne Schlussworte gewesen eigentlich. Ja, ohne eigentlich.
Ohne eigentlich.
Bevor ich mich verabschiede, möchte ich vielleicht nur kurz an dich, meine liebe Hörerin oder Hörer, sagen, dass mein Podcast jetzt eine kurze, unter Anführungszeichen, Sommerpause macht. Ich bin bis einschließlich 16. September auf Urlaub, also nicht wirklich auf Urlaub, du kannst da immer wieder mal mich online buchen, aber so grundsätzlich Podcast, das Ganze, das war jetzt laut. um es zu unterstreichen, bin ich bis 16. September eben nicht da. Vielleicht werde ich die mal reinblicken lassen. Es wird für mich auf eine Busrance gehen und meine Bachelorarbeit wird damit auch hoffentlich dann fertig werden. Aber ich freue mich natürlich jetzt schon riesig auf alles, was dann noch kommt, weil es wird auch wieder ein bisschen Veränderungen geben. Und bis dorthin kannst du voll, voll gern die bisherigen Folgen reinhören. Und ja, vielleicht war da drinnen irgendwo eine Folge, die du gerade genau braucht hast. Danke auf jeden Fall, dass du Teil von der Reise bist. Und liebe Sonja, auch danke dir, dass du wieder... Schon wieder laut?
Was? Ist was laut?
Ja, ich weiß nicht. Das hat sich ein bisschen rauschickelig angehört, aber es ist nicht tragisch. Wir sind jetzt am Abschluss.
Sind wir fertig.
Ja, genau. Also auch dir... Vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst und so viel Einblick uns geben hast.
Voll gerne. War sehr, sehr gerne wieder dabei.
Sehr viel wertvolle Impulse und ich verlinke die natürlich wie immer ganz unten. Und ja. Auch dir wünsche ich einen wunderbaren und wunderschönen Sommer.
Ja, danke schön. Das wünsche ich dir.
Danke. Und natürlich euch HörerInnen und Hörer auch. Alles Liebe, bis ganz bald. Ciao. Ciao.